Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein. Jahr für Jahr.
Willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und heute begeben wir uns zusammen in ein besonders wichtiges Jahr für das Bauhaus. 1923 zeigte die Schule erstmals in einer groß angelegten Ausstellung ihre Ergebnisse. Vom Gebrauchsgegenstand bis zum Möbel, vom Theaterstück bis zum Musterhaus war alles dabei, inklusive einer Bauhauswoche mit vielen Veranstaltungen. Für dieses spezielle Thema habe ich einen besonderen Gast eingeladen, Jakob Schwertfeger, Kunsthistoriker, Comedian und Autor, der sich nicht nur mit Kunstausstellungen jeglicher Art bestens auskennt. Er ist auch der Urenkel eines Bauhäuslers, der 1923 ebenfalls vertreten war. Zum Einstieg habe ich ihm den Katalog der Bauhausausstellung gezeigt und ihn nach seiner Meinung gefragt.
Oh, das Cover ist ja allein schon Killer. Was man echt sagen muss, das hat das Bauhaus immer verstanden, ist Typografie, ne?
Ja, das ist
wahr. Das ist wirklich krass, diese Bauhausschrift ist einfach wahnsinnig schön.
Ja.
Ich soll jetzt einfach durchblättern und
genau,
Sachen sagen.
Genau, blätter mal und sag mal, wie du das findest. Mach mal eine Ausstellungskritik hier von der Bauhausausstellung. Also wie gesagt, am Anfang sind so theoretische Texte. Das war den auch wichtig,
hier diese Werkstattlehre und so, ne?
Genau, also es ist natürlich auch so ein bisschen die Sache bewerben, ist klar. Und was wird da eigentlich gemacht? Sie erzählen dann über den Vorkurs, den heiligen, großartigen, wundervollen Vorkurs. Und die Meister erzählen dann auch noch so ein bisschen.
Hatte jetzt gerade auch so ein bisschen, weil mir das jemand bei Instagram geschickt hat, war Farbe und Form von Kurt Schwertfeger, also von meinem Uropa, ein Buch, so ein kunstdidaktisches Buch und das auch viel heute noch in Schulen übrigens liegt und meinte so, ey krass, kennst du den? Und ey, voll oft sprechen mich Leute nach Shows an und sagen, kennst du den und den Schwertfeger? Also der Name kommt häufiger vor, als man denkt.
Okay.
Es gibt in Hannover gab sogar mal einen FDP-Kandidaten, also es ist nicht immer leicht mit dem Namen. Und und da dachte ich jetzt erstmal, ja Mann, den kenne ich. Also ich habe ihn nie kennengelernt, aber fand das sehr witzig, dass dieses Buch noch so rumfleucht. Mhm. Und ich habe das eben auch bei mir im Regal stehen und sehe hier gerade beim Durchblättern, das ist ja schon sehr strukturiert hier alles. Und das war dieses Buch von meinem Uropa auch. Und das fällt mir nochmal auf.
Oh wow, schon auf den dritten Blick fallen dir solche Sachen auf. Ich habe Jahre gebraucht in der Forschung, um zu verstehen, dass viele von diesen modernen Helden und auch am Bauhaus eigentlich auch so ein bisschen Ordnungszwang.
Voll, man merkt so, das Bauhaus ist übelst deutsch auf jeden Fall. Sie sind mega durchstrukturiert. Also dafür, dass sie so wild und frei und alles künstlerisch, muss man sagen. Ja, aber es ist halt immer noch in Deutschland und es ist alles schön geordnet und strukturiert. Das ist doch angenehm.
Ich weiß gar nicht, ob es so sehr in Deutschland liegt. Ich glaube, es ist eher aus so einem Versuch, die Welt zu ordnen. In einer chaotischen Welt will man ein System finden, das greift von allen Seiten.
Ja, keine Ahnung. Das sind gute Sachen dabei, ne?
Erzähl mal, wie sieht denn das jetzt so aus? Das sehen ja jetzt unsere HörerInnen nicht.
Ja, haben sie ein Problem. es ist halt alles. Es sind nicht nur rechte Winkel. Das ist vielleicht, also es sind hier auch so von innen aus im Unterricht sieht man hier so ein aus wie jemand vom Ku Klux Klan, um ganz ehrlich zu sein. Wild. Also das ist dann wiederum, es ist alles schön strukturiert in Kategorien, aber die Bandbreite ist ja enorm, ne? Zwischen irgendeinem Typ in so einem Kostüm hin zu einem Stillleben, was aussieht wie von Giorgio Morandi, bis zu irgendwelchen Bauten, die, wenn man sie bauen würde, auch heute noch revolutionär aussehen, ne? Also
ja, eben. Also die Leute,
geil.
Also das Schlimmste für mich ist ja immer dieser Bauhausstil. Wenn die Leute mit dem Bauhausstil anfangen, das gab es einfach so nicht. Es gibt so eine Variety. Da gibt es auch so Sachen, also jetzt mit dir heute darf ich ja ganz offen über diese Dinge reden. Ich finde, es sieht auch manchmal so ein bisschen aus wie Müllkunst, so irgendwelche zusammengeschraubten Metall-Holz-Sachen. Also wenn es nicht Bauhaus wäre, hätte es vielleicht die Zeit auch nicht überlebt.
Aber die Möbel, also ich bin jetzt hier gerade bei den Möbeln, die sind schon cool, ne? Also diese Baby, die habe ich mal gesehen, die Babywiege, wo man auch so denkt, ey, man kann es auch übertreiben mit geometrischen Formen. Die besteht ja eigentlich nur aus Dreiecken und Kreisen, aber sie sieht halt super cool aus. Wobei ich ehrlich mal sagen muss, diese Bauhausmöbel sind jetzt nicht alle bequem, ne? Also Form follows Function.
Naja, aber das ist auch ein Missverständnis. Wir stellen uns Funktion als praktische Benutzbarkeit vor, Aber ich glaube, damals haben die Funktion einfach auch als was Abstrakteres gesehen. Die Funktion war, eine neue Zeit zu materialisieren sozusagen, zu zeigen, das ist jetzt hier nicht mehr Neogotik, Neorenaissance, Neo-Schlag mich tot. Oh wow, Gesichtsreaktionen.
Nee, das ist von Oskar Schlemmer, Die Werkstatt. Mhm. Und das sieht so ähnlich aus wie die Werkstattfotos, die ich von meinem Uropa kenne, wo der am Bauhaus gearbeitet hat.
Ah, geil.
Und ich muss, also natürlich ist das Bauhaus für mich irgendwie emotional in gewisser Weise besetzt, weil gerade mein Opa, natürlich sein Vater, also mein Opa dann, sehr hochgehalten hat und das Bauhaus so, keine Ahnung, es waren immer irgendwie Bauhausmöbel und so dieses ganze Zeug, wurde einfach sehr, sehr hochgehalten. Und ich hatte schon als Kind, du hast es gerade auch mitgebracht, dieses das Bauhausbuch so, ne, von Taschen. Das hatte ich natürlich auch. Und ich weiß noch, dass ich diese Musterhaussiedlung in Dessau, das war ein Foto, da war ich 14, 15, wo ich dachte, ey, das ist so unfassbar schön. Das hat irgendwie so einen Vibe, diese Siedlung. Und dann wollte ich nach dem Abi, als ich dann Führerschein hatte, bin ich mit meinem Vater nach Dessau gefahren. Dann haben wir uns erst die Meisterhäuser und das Dessauer Bauhaus da angeguckt. Und dann wollte ich in diese Musterhaussiedlung endlich diese Straße sehen, wie die heute aussieht. Ja, und dann habe ich das Licht vom Auto angelassen. Ich hatte halt den Führerschein. Ich wusste nicht, dass man das Licht ausmacht. Und dann kam der ADAC und ich habe diese Musterhaussiedlung bis heute nicht gesehen.
Oh mein Gott.
Ja, verdammt. Es ist ein Drama. Du siehst, es ist auch nicht alles leicht. Nee, aber also keine Ahnung, wenn ich so diese Fotos auch von meinem Opa oder wenn ich hier so durchblätter, muss ich einfach sagen, ey, ich wäre so unendlich gerne am Bauhaus gewesen. Ja. Ich glaube, das muss eine crazy Zeit gewesen sein. Ich glaube, dass das wahnsinnig virulent war und dass da irgendwie alle, vielleicht ist das auch Quatsch, das weißt du besser als ich. Ich habe immer das Gefühl, die hatten alle so Bock. Die waren alle so völlig übermotiviert. Auf alle
Fälle Bock, ja.
Und zumindest mein Opa, ich habe heute Morgen nochmal gelesen, weil mein Opa über Kurt Schwertfeger geschrieben hat, die waren quasi arm wie die Kirchenmäuse da beim Studium und hätten unter den Zeichentischen geschlafen. Wo ich mir denke, boah, klingt für mich auch arg nach Mythos so.
Nee, das ist tatsächlich so
ist gewesen. Ist wirklich so gewesen.
Es ach, gibt krass, so okay. Stories wie, ich habe mal von einer Story
gelesen. Das heißt, gelesen, wenn du nachts hochschreckst, bam, hast du die erstmal schön im Kopf an der Tischplatte gehauen.
Na, die haben natürlich so viel gearbeitet, dass die nicht hochschrecken in der Nacht. Die schlafen wie Steine.
Tatsächlich herrscht im Vorfeld der Ausstellung Ausnahmezustand. Die Werkstätten mussten auf Hochtouren arbeiten, um rechtzeitig alles fertigzustellen. Schließlich stand viel auf dem Spiel. Die thüringische Regierung hatte das Bauhaus gedrängt, endlich seine Arbeiten in einer Art Leistungsschau zu zeigen. Walter Gropius stand also mit seiner Schule unter Zugzwang. Konnte die Idee moderner Gestaltung entsprechend nach außen vermittelt werden? Jakobs Eindruck vom Katalog ist recht eindeutig.
Schon übertrieben krass. Also, wenn das die erste Ausstellung war, stell dir mal vor, und dann zimmerst du da so einen Katalog hin, das fängt bei der Typografie an, geht über irgendwie Teppiche, krasse Möbel, Gebrauchsgegenstände wie Keramik und sowas, voll viel Bilder, irgendwie Lichtkunst, ein fucking Haus, Hausentwürfe, die irgendwie crazy sind. Dann hier bin ich gerade bei Feininger, der wirklich überragende Bilder gemalt hat. Dann locker mal flockig Kandinsky, Klee, solche Bilder, die waren ja damals schon auch keine unbekannten Künstler, so, ne? Das haust du dann hier auch nochmal nebenbei, dann Wahnsinnsskulpturen. Also wenn du das so durchblätterst, wenn ich mir vorstelle, da kommt jemand an und sagt, ey, wir haben gerade diese Akademie gegründet, ja, sind jetzt so langsam am Start und das hier ist unsere erste Ausstellung, pam, und haust diesen Katalog hin, da muss man auch wirklich sagen, Chapeau.
Ja.
Also selbst wenn du sagst, wie du ja eben gerade meintest, so hier, da war vielleicht noch nicht alles irgendwie perfekt und manche haben auch da erst kurz gearbeitet. Also nach außen hin kriegt man das nicht mit, sondern das ist extrem beeindruckend.
Ja. Das hat auch das Bauhaus schlagartig deutschlandweit bekannt gemacht. Massig Leute sind dann wegen dieser Ausstellung da auch hin. Wobei, ich muss jetzt einfach kurz einhaken, für alle BauhäuslerInnen, die wollten eben gerade keine Akademie gründen. Es sollte eben auf jeden Fall unakademisch werden. Und gerade in der Phase wollten sie noch lieber eben, also aus dieser Werkstatt das herauswachsen lassen sozusagen. Also das finde ich ja auch so spannend, weil wir können das ja heute nicht mehr so fühlen, wie shocking das damals war. In einer Zeit, wo Streichholzschachteln aussahen wie Gralsgräber und so. Also dieser Historismus, der so völlig durchdreht und alles mit Ornament zuklatscht, was er finden kann. Ja.
In das können wir uns ja nicht mehr so gut hineindenken, was das dann für eine Geste ist, einfach solchen Kram hier zu machen, der plötzlich die Formen reduziert und eben nicht sich auf 1000 Traditionen der Geschichte beruft, sondern irgendwie versucht, neu anzufangen. Natürlich haben die auch nicht komplett neu angefangen, wer kann das schon?
Allein das Cover ist ja eine Ansage, ne?
Ja, das Cover.
Dass du da so denkst, da steht einfach nur staatliches Bauhaus in Weimar 1919 bis 1923. Auf schwarzem Grund, rot und blau. Ende. Da ist kein Motiv, da ist kein gar nichts. Mach dir mal, das ist auch eine krasse Ansage eigentlich,
total.
Sozusagen so deal with it so.
Ja,
das ist
total.
Das hier unser Style so, das ist mega reduzierte Typo und viel Spaß.
Mhm.
Und also wenn ich mir denke, ich vergleiche das jetzt mal, das ist vielleicht auch ein bisschen frecher Vergleich, aber so ein bisschen wie Rundgänger auf Kunsthochschulen ne, heutzutage.
Mhm.
Ey, wie schäbig das ist verglichen zum Bauhaus. Sorry, aber ich habe manchmal schon den Eindruck bei vielen, und ich bin gerne auf Rundgängen, aber manchmal denke ich mir in einigen Ateliers so, ja okay, irgendwie hast du auch erst vorgestern erfahren, dass jetzt Rundgang ist und klatscht da irgendwas hin. Also und da erscheint ja nie eine Publikation oder sonst was. Erwarte ich auch nicht, alles cool. Aber wenn ich das mit einem Rundgang vergleiche, ist das Champions League so.
Ja, auf
das
alle
ist schon
Fälle.
Eine Ansage.
Auf alle Fälle.
Krass.
Ein Ausstellungsstück verdient besondere Aufmerksamkeit. Das Haus am Horn. Ein Musterhaus, das als Prototyp für eine ganze Siedlung gebaut und von den Werkstätten ausgestattet wurde. Das erste offizielle Haus des Bauhauses. Innen und außen so modern wie möglich. Dafür wurde ein schulinterner Wettbewerb angeleiert, bei dem nicht etwa der Architekt Walter Gropius gewann, sondern der Maler Georg Muche. Sein Entwurf? Ein Quadrat mit einem wiederum quadratischen Zentralraum, um den alle anderen Räume wie Perlen einer Kette gruppiert wurden. Für viele waren die ineinander gesteckten weißen Quadrate absonderlich und sie nannten das Haus spöttisch weißgetünchter Würfel, Nordpolstation oder Bonbonschachtel.
Das erinnert mich so ein bisschen an das Museum Ritter. Kennst du das? Das ist das geilste Museum. Da war ich vor ein paar Monaten. Das ist in Waldenbuch in der Nähe von Stuttgart. Und zwar gehört das zu Mali Hoppe Ritter. Das ist die Enkelin oder Tochter von Rittersport. Und dieses Museum sammelt hauptsächlich quadratische Kunst. Und der Grundriss von dem Museum ist quadratisch. Die Deckenlichter sind quadratisch. Sie ziehen es komplett durch. Ich find's nur geil. Und außer die Sitzmöglichkeiten sind rund, da können die Wände hochlaufen, dass das nicht zu Ende gedacht ist. Aber das Museum ist so geil random, also wie man darauf kommt, also auch wie viel Geld man haben muss, sich zu entscheiden, ich sammle nur quadratische Kunst. Also wow, was ist für eine Auflage, aber daran erinnert mich das so ein bisschen, weil wenn ich mir jetzt hier diesen Grundriss angucke, das ist ja wirklich ein Quadrat, dieses Haus am Horn, und in dem Quadrat ist nochmal ein Quadrat. Also wenn man den Grundriss sieht, ist es mehr ein Bild als ein Wohnraum, ne? Also da musst du schon sagen, okay, ich habe diese geometrische Idee und ich ziehe die bis ins Letzte durch. Punkt.
Aber du hast jetzt genau angesprochen, das hat ja auch ein Maler entworfen.
Ah ja, okay.
Also das ist halt jetzt das Geile, wenn du sagst, es ist wie ein Gemälde sozusagen, weil das trifft es auch genau. Und
das Foto kenne ich.
Welches?
Das hier. Das, diese,
ah, ja,
dieser
ja.
Innenraum, das dürfte der Mittelraum sein.
Genau,
schön, wenn
das
ich
ist
dich
der
unterbreche.
Mittelraum.
Dieser Mittelraum, genau, das Foto kenne ich. Und das fand ich immer mega schön, weil dieser Teppich so dieses Geometrische hat und diese Bank. Aber, ey, man, unter uns Königstöchtern, das Licht ist, das sind sehr hohe Fenster, ne? Also ich meine, die Fenster liegen ja ungefähr auf 2,20, mindestens vielleicht 2,50 Höhe. Also so hoch würde man einen Basketballkorb anbringen. Also für ein Wohnzimmer ist das jetzt nicht sonderlich wohnlich, ne?
Genau, es ist überhaupt nicht wohnlich. Um nochmal kurz das Bild zu beschreiben. Also das ist eigentlich ein karger Raum. Wir wissen leider nicht genau, welche Wandfarben es gab. Also es gab Wandfarben, aber wir wissen nicht welche, weil, surprise, es ist halt schwierig bei Schwarz-Weiß-Fotos das zu rekonstruieren. Mhm. Es gibt Leute, die dann sagen, ja, die Schattierung ist so und so, es muss eine Art von Rot gewesen sein, aber das ist in Wahrheit alles nicht haltbar. Und dann stehen da diese super runter reduzierten Möbel drin, die alle sehr geometrisch sind und super klar und clean, aber man könnte halt auch sagen steril. Und der Teppich war das, was dem Publikum damals, es war das Einzige, was sie als wohnlich empfunden haben.
Ja,
und ich verstehe das auch. Ja.
Zu Recht.
Und es ist auf eine Art auch eine Fehlkonstruktion, weil bei so einem verrückten Grundriss muss man ja bedenken, du kannst die Räume nicht einzeln betreten. Also es gibt den
zum Fangen spielen ist es ein mega geiles Haus.
Ja, das ist
ne, weil du kannst
geil.
Die ganze Zeit im Ring so hinterher.
Genau, genau.
Wahrscheinlich war das der Hauptgedanke.
Und es war auch die Räume sind recht klein, das war auch Absicht, also man wollte so runter reduzieren und es hat aber ein bisschen was Beengtes. Also aus heutiger Sicht sowieso Und die Kritiker haben das auch so empfunden. Also die haben gesagt, der Grundriss könnte in einem architektonischen Witzblatt stehen.
Ja, genau. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Idee, ich packe ein Quadrat in ein Quadrat um jeden Preis, so durchgezogen wurde, dass man irgendwie sagt, ja gut, aber der Mensch bewegt sich ja in einer Wohnung nicht im Kreis herum um einen Mittelblock, sondern das ist alles andere als fluide.
Ja.
Sondern das ist so, also dein Leben hat sich 2 Quadraten unterzuordnen in diesem Haus. Das ist, finde ich, schon krass. Es ist, als würdest du in einer Skulptur leben, die halt auf Teufel komm raus genau sagt, das, ey, ja. Quadrate sind genau der Shit, das. So, deal with it. Das ist jetzt dein Leben, in diesen 2 Quadraten zu wohnen, ohne dass wir Durchbrüche haben, sondern du musst halt, dein Leben muss sich der Form fügen und nicht umgekehrt. Und das ist erstaunlich. Nichtsdestotrotz finde ich das Haus total schön. Ne? Gerade von außen sieht es mega gut aus, aber dann frage ich mich, das lässt sich natürlich so locker sagen, als jemand, der nicht Architektur studiert hat, warum hat er dann den Mittelbau nicht hochgesetzt und Treppen in den Mittelbau gemacht, dass quasi diese hochgesetzten Fenster dann mehr Licht kriegen? Also quasi wie eine Art Sockel nochmal in das Haus gebaut. Kleiner Verbesserungsvorschlag 100 Jahre später von einem,
sehr
der keine
gut,
Ahnung
vielen
hat.
Dank. Das kann ich auch. Ja, ist eine gute Frage. Also ganz spontan würde ich sagen, das wäre schon wieder zu viel Geschnörkel gewesen, dann noch Treppen. Dieses ganz cleane, dieses einheitliche und so weiter. Es gab einen Architekturkritiker, der gesagt hat, 3 Tage in Weimar und man kann auf Lebenszeit kein Quadrat mehr sehen.
Ja, guter Kommentar. Aber in diesem Museum Ritter, wo ich war, wo die ja wirklich hauptsächlich einfach quadratische Kunst da ausstellen, muss ich sagen, ich kam raus nach 3 Stunden und dachte nicht, ich kann kein Quadrat mehr sehen, was für ein Quatsch, sondern ich habe gedacht, wow, wie kreativ der Mensch ist. Mhm. Weil ich dachte, guck mal, das ist so eine Beschränkung, ein Quadrat, und sei es ein Quadrat darzustellen oder ein quadratisches Format, da gibt's dann alle Spielweisen. Sondern ich dachte, okay, wow, die sind alle Materialien, alle Farben, alle Möglichkeiten, alles, alle Darstellungsformen eines Quadrats, dachte ich, je beschränkter der Mensch ist, desto kreativer ist er vielleicht sogar.
Und dann, beim Durchblättern durch den Katalog, finden wir ihn. Kurt Schwertfeger. Jakobs Uropa.
Da ist er.
There we go.
Ja, das ist natürlich die beste Seite. 155.
Alles klar. Merkt's euch alle, Seite 155.
Die lasse ich mir auf die Stirn tätowieren. Und 156. Geil, ja. Wie schön, ey, wie crazy. Das ist irgendwie unter all diesen Leuten einfach, das ist schon schön. Das ist schon schön, ihn da zu sehen.
Kurt Schwertfeger war 1923 mit seinem reflektorischen Farblichtspiel vertreten. Doch für Jakob steht mehr dahinter als ein Kapitel der Bauhausgeschichte. Seine persönlichen Erinnerungen und seine Familie. Erzähl doch mal, dein Uropa.
Kurt Schwertfeger, der war am Bauhaus 1919 bis 1923. Und war da in der Bildhauerklasse bei Josef Hartwig, der, das wusste ich auch nicht, das habe ich heute Morgen nochmal nachgeguckt, das Bauhausschach entworfen hat. Mhm. Und ich bin mega Fan vom Bauhausschach. Ich kann es mir nicht ganz, also ich, ist mir zu teuer, aber ich finde es unendlich schön. Genau, und ich bin halt natürlich aufgewachsen in gewisser Weise mit dieser Kunst. Also ich weiß noch, dass eine Skulptur, die mein Uropa am Bauhaus gemacht hat, bei uns einfach im Flur stand. Das war eine Katze, die war so ziemlich geometrisch und der Schwanz war so an der Katze so dran gelegt. Und ich weiß noch, dass ich das als Rampe immer für meine Autos, für meine Spielzeugautos benutzt habe. Also Mette hieß diese Katze. Und ich habe einen Holzschnitt davon auch in der Küche immer noch hängen, wo mir auch irgendwann mal auffiel, dass seine Signatur, wie er Schwertfeger schreibt und wie ich unterschreibe, wahnsinnig ähnlich ist. Mhm. Wenn man sagen muss, vielleicht ist auch Schwertfeger so ein Name, wo du nicht viel Freiheiten hast. Das ist so ein mega langer Name halt. Und ich weiß noch, dass meine Uroma, die habe ich eben auch noch kennengelernt, ihn nicht, dass die ganz viele Skulpturen von ihm im Keller hatte. So, die hat das immer sehr, sehr so bewahrt. Und dann ist die gestorben. Und ich weiß noch, dass ich in der Wohnung war und ich weiß nicht wer, ob meine Mutter oder mein Opa, so zu mir meinen, hier die Skulptur, die kannst du haben. Und das war so eine bronzene Kuh. Mhm. Ich glaube, die müsste vor dem Bauhaus entstanden sein, weil die noch nicht diese strenge geometrische Formsprache hat. Und ich war halt, keine Ahnung, 6, 7, 8 maximal, eher 7. Und ich weiß noch, dass ich die nach Hause geschleppt habe und die halt turbo schwer war. Also meine Oma hat vielleicht eine Viertelstunde von uns weggewohnt. Der Weg kam mir ewig vor, weil ich diese Skulptur von meinem Uropa da halt getragen habe. Deswegen ist mir die bis heute sehr heilig, steht auch immer noch bei mir rum. Und ich freue mich halt irgendwie total, Kunst von ihm zu haben. Ne? Oder dann auch, wenn ich meine Mutter besuche, dass da auch noch Sachen rumstehen oder bei meinem Onkel und so. Also dass das irgendwie da ist und dass das natürlich... Ist man da irgendwie stolz drauf, obwohl ich nichts dafür geleistet habe? So, ich konnte nichts dafür, dass Kurt Schwertfeger im Bauhaus war. Und trotzdem freue ich mich natürlich, weil das einen anderen Zugang bietet zu diesem Thema. Mhm. Ne? Und insofern, das ist so mein persönlicher Bezug zu ihm. So ganz viel aus Geschichten von meinem Opa natürlich, was der da alles gemacht hat. Und er hat da halt studiert bei Josef Hartwig, auch mit Oskar Schlemmer irgendwie viel zu tun gehabt, hat auch mit Marcel Breuer, irgendwie war er wohl ganz gut befreundet. Und hat dann 1922 das reflektorische Farblichtspiel entwickelt. Finde ich auch crazy. Ist so, der war Bildhauer, der hat Skulpturen gehämmert so. Und dann sagt er, ja, nö, easy, Stein habe ich gemacht, jetzt mache ich Licht. Also das ist so voll anders. Also das reflektorische Farblichtspiel ist im Prinzip, wie beschreibt man es am besten, im Prinzip kommt da Licht von hinten und dann sind so ganz viele abstrakte Formen, bunte, die so vor und zurückgeschoben werden. Und eigentlich ist es so ein abstraktes, bewegtes Formenspiel. Und das hat der halt irgendwie einfach entwickelt, so was geht. Also zu einem Zeitpunkt, wo Lichtkunst noch so gar nicht en vogue war. Also das ist ja, korrigier mich, aber eines der ersten Lichtkunstwerke gewesen. Ja,
so ist es. Und sehr einflussreich.
Das höre ich so gerne, dass du das bestätigst.
Nee, aber das ist schon, also ich finde das auch arg. Wie kommt der auf das? Weil das ist ja, also klar, dass man mit Stein und Metall da rumfummelt, das macht schon Sinn. Aber sowas, wenn es sowas kaum je gab... Das ist wirklich, also, aber warte, lass noch mal kurz zurückgehen. Als du so 7 warst oder als Kind diese Skulpturen wahrgenommen hast, also dann sagen die in der Familie, ja, das hat der Uropa gemacht. Aber hattest du da eine Vorstellung von Kunst? Also war das so wie, wow, jetzt habe ich hier ein Kunstwerk? Oder war das so wie, das ist jetzt eine hübsche Katze? Oder so wie, das ist was von meinem Uropa? Also was war dein Bezug dazu dann?
Das war irgend so ein Ding, was im Flur steht. Mhm. Und das war halt schön schräg und da konnte man mit den Autos toll drüber fahren. Mhm. Ich glaube, das war, genau da hat mein Gedanke geendet. Mhm. Wobei man sagen muss, mein Opa, also Stefan Schwertfeger, war auch Künstler und von dem hingen sehr viele Bilder immer bei uns. Mhm. Also so ein paar Sachen eben von Kurt Schwertfeger, auch so Skulpturen so, standen irgendwie im Garten so. Und dann eben die Bilder von meinem Opa. Und das heißt, Kunst war irgendwie immer da, ne? Also, und ich war viel auf Ausstellungseröffnungen von meinem Opa als kleiner Junge und bin da irgendwie rumgeturnt und habe die Aufmerksamkeit genossen. Insofern glaube ich, habe ich schon früh mitgenommen, klar, meine Eltern haben mich viel mit ins Museum auch genommen. Also ich glaube ich schon früh mitgekriegt, so ey, Kunst ist ernst zu nehmen, Kunst ist cool und ich glaube, und das merke ich, es ist ja leider schon so, ne, dass so, also dass viele Leute, die Kunstgeschichte studieren, irgendwie einen künstlerischen Background auch irgendwo haben. Was ich schade finde, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass das auch viele machen, die das nicht haben, so. Aber das glaube ich schon damit aufgewachsen bin, dass abstrakte Kunst nichts ist, vor dem man Angst haben muss oder was nicht ernst zu nehmen ist, ne, so, ist einfach nur abstrakt, ist einfach nur so hingedüsselt. Mhm. Das haben ja viele die Meinung und ich einfach klar damit aufgewachsen bin, nein, so, das ist bewusste Formentscheidung und so, da steht viel dahinter. Mhm. Aber dieser Katze, ganz ehrlich, die habe ich dann vielleicht das erste Mal mit 15, 16 ernst genommen, dass ich die da halt gesehen habe und dachte so, ah, okay. Irgendwie, ich habe dann so mit 15 angefangen, mich sehr intensiv für Kunst zu interessieren und dann plötzlich so gecheckt, ah, okay, ich lese irgendwie über das Bauhaus und wir haben was vom Bauhaus einfach im Flur stehen, was zur Hölle.
Ja, und nicht so wie das Schachspiel gekauft im Laden, sondern jemand, der dort war. Ja, und das ist also wirklich von damals.
Das ist crazy. Also da bin ich dann, ich weiß, das kann ich jetzt nicht mehr genau, aber ich bin sicherlich irgendwann zu meiner Mutter gegangen und war so, okay, what? Erzähl mir alles so.
Also das heißt, Kunst war die ganze Zeit da. Also das Bauhaus war aber nicht unbedingt so präsent. Ah,
doch, mein Opa, also...
Wie war das bei deinem Opa?
Naja, mein Opa hat ja auch noch Ausstellungen über seinen Vater gemacht. Also hat quasi schon auch daran gearbeitet, dessen Erbe hochzuhalten und auch, dass Leute das wahrnehmen, so, weil ihm das schon wichtig war. Er war stolz wie Bolle darauf, dass der am Bauhaus war. So, ey, safe, wenn mein Vater am Bauhaus gewesen wäre, glaub mir, das würde ich jedem auf die Nase binden. Da brauchst du keine 5 Minuten im Gespräch, bis ich auf das Thema komme, so. Keine Frage. Und hat schon auch einfach sich bemüht, den ins Bewusstsein zu bringen und auch Leuten klar zu machen, ey, pass mal auf, dieses reflektorische Farblichtspiel war übertrieben krass. Mhm. So, das war ihm schon einfach wichtig und dadurch war das Thema und ich glaube auch Thema viel Ja, in den Möbeln, im Besteck, in den Kaffeekannen, in allem steckte das irgendwo mit drin. Und auch mein Opa hat diese Formensprache, der hat auch eben nicht nur gemalt, sondern auch viele Skulpturen gemacht. Gerade in den Skulpturen, die oft sehr geometrisch sind, hat er diese Form fortgeführt oder diese Tradition aufgegriffen auf jeden Fall. Ich glaube, das hat meinen Opa sehr beeinflusst und natürlich auch in der Entscheidung, selbst Künstler werden zu wollen. Also das ist zumindest, was mir mein Opa mal erzählt hat, dass Kurt Schwertfeger zu ihm gesagt hat, du wirst kein Künstler. Okay. Das ist zu risky. Mhm. Und dann war es so, du werd mal lieber Architekt. Und dann war der Deal zwischen beiden, dass Kurt Schwertfeger gesagt hat, okay, machen wir es so. Welche Zusage von der Uni als erstes ankommt, das machst du.
Okay.
Und das war dann Architektur. Mhm. So hat es mir mein Opa mal erzählt. Nichtsdestotrotz, Architektur ist jetzt nicht so schrecklich weit von Kunst weg natürlich. Ne? Der wurde dann Architekturprofessor und hat die Kunst nebenbei gemacht. Das so. Und ich glaube, auch in der Formensprache, die mein Opa hatte, was Architektur anging, war das immer mega nah am Bauhaus. Mhm. Also ich glaube schon, am Ende muss man sagen, das waren auch nur 4 Jahre, ne, die der da war, oder 3,5, weiß ich nicht genau. Dafür wurde das schon stattlich abgefeiert.
Vor der großen Ausstellung von 1923 wurde das Bauhaus noch nicht sonderlich abgefeiert. Außer vielleicht von den BauhäuslerInnen selbst. Einigkeit, wohin es mit der Schule gehen sollte, herrschte im Vorfeld ohnehin nicht. Stattdessen gab es Streit zwischen Johannes Itten und Walter Gropius, wohin sich das Bauhaus entwickeln sollte. Es fehlte eine eindeutige Richtungsvorgabe. Braucht Kunst etwa Regeln?
Ich meine, so funktioniert jedes Computerspiel. Ich habe am Museum habe ich ja lange gearbeitet und da habe ich mal ein Computerspiel mitentwickelt. Und das fand ich total interessant, dass ein Game-Entwickler so meinte, ein Spiel lebt vor allen Dingen von den Regeln. Ein Spiel lebt von Spaß, meinte er. Nein, wenn ein Spiel keine nachvollziehbaren, guten Regeln hat, wie eine Art Framework, dann funktioniert es nicht. Die Regeln sind das Allerwichtigste für ein Spiel. Meine, da würde man jetzt beim Fußball würde doch niemand sagen, der Schiri ist der wichtigste Mann auf dem Platz, so, ne? Sondern das ist die größte Hassfigur, so. Und das ist vielleicht bei Kreativität auch so, dass so Regeln oder so ein Framework, so eine bestimmte Einschränkung, wie zum Beispiel eine abstrakte geometrische Formensprache, eine Kreativität erst in Bahn lenkt, wenn man sagt, okay, alles klar, so spielen wir, das ist unser Ding, alles klar, let's go. Und dann gucken wir mal, was man damit alles machen kann, wie zum Beispiel auch ein reflektorisches Farblichtspiel mit diesen abstrakten Formen, die sich plötzlich bewegen mit Licht. Ja, wärst du vielleicht nicht drauf gekommen, wenn die Maßgabe vom Bauhaus gewesen wäre, mach einfach alles. Weil das ist es ja nicht gewesen, sondern das war ja schon eine gewisse Richtung.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Interessanten. Also jetzt haben wir in der letzten Folge 1922 über Johannes Itten gesprochen und über Esoterik am Bauhaus und Spiritualität und dass die da versucht haben, sich selbst zu ergründen im künstlerischen Schaffen. Und es ging überhaupt nicht um die Produkte und so. Und es war auch alles ein bisschen, ich sage jetzt mal böse, verschwurbelt so. Mhm. Und das berühmte expressionistische Bauhaus. Und jetzt sind wir hier ein Jahr später, 1923, und plötzlich reden wir nur noch über Quadrate und Reduktion. Mhm. Also was ist da jetzt eigentlich passiert? Ich hoffe, das fragen sich jetzt alle da draußen. Mhm. Was ist da los? Und tatsächlich ist es, wie du sagst, es gab ein neues Programm, nämlich Kunst und Technik, eine neue Einheit. Das war der Eröffnungsvortrag, den Walter Gropius zur Bauhausausstellung gehalten hat. Das war das neue Programm. Also nichts mehr jetzt hier mit Handwerk und nichts mehr mit irgendwelchen mystischen gemeinsamen Baulogen, wie er sich am Anfang vorgestellt hat, und nichts mehr mit Johannes Itten. Das hat einerseits damit zu tun, dass die sich im Jahr davor zerstritten hatten, eben genau aus diesen Gründen, weil Gropius gesagt hat, also das geht jetzt so nicht weiter, also ich sage jetzt wieder ganz platt, ihr schwurbelt hier rum und da kommt nichts raus. Viel Lärm um nichts, viel Blabla und so, was soll das? Und Itten gesagt hat, ja, was soll das mit dir? Du mit deinen Werkstätten willst jetzt dauernd irgendwelche Aufträge annehmen. Ich kann ja mit meinen Leuten nicht mehr arbeiten, wenn die da haben für deine Aufträge und so weiter. Aber natürlich ging es da um zwei Weltbilder, die aneinander gerieben haben. Und dann ist eben Itten gegangen und als Ersatz ist Laszlo Moholy-Nagy gekommen, der wirklich total technikaffin war und super modern.
Das ist ja ein richtiger, das ist ein steiler Wechsel.
Und
das ist wie so ein Odonkor, den du weißt du noch bei der EWM, der immer eingewechselt hat, so richtig Gas gegeben hat, so, so ja, ist doch Moholy-Nagy, oder nicht?
Voll, und ich finde das immer so geil, weil Itten hatte ja so eine Mönchstracht und mit rasiertem Schädel und wie so ein Hohepriester, und Moholy hatte so eine Art Blaumann, also weil der wollte so ingenieursmäßig sein, der wollte halt aus der ganz anderen Richtung, also schon optisch konnte man das sehen, wie sehr die auseinanderdriften. Aber es war nicht Moholy alleine, sondern, das wissen auch viele nicht, das ist aber eine geile Geschichte, das Bauhaus ist auch so ein bisschen unter Druck geraten von anderen modernen Künstlern der Zeit, nämlich von De Stijl.
Die holländische Künstlergruppe De Stijl, die sich ganz der Abstraktion, rechten Winkeln und den Primärfarben verschrieben hatte, galt als besonders progressiv und modern. Die Kritik des De Stijl-Mitglieds Theo van Doesburg setzte Walter Gropius dementsprechend zu. Für van Doesburg ging das Bauhaus nicht weit genug. Er vermisste die Einheitlichkeit und sprach von expressionistischer Konfitüre, bei der alle machten, was sie wollten. Und er hatte vor, daran etwas zu ändern.
De Stijl wurde schon 1917 gegründet, also schon vor dem Bauhaus. Und Theo van Doesburg war eigentlich ein Bauhaus-Fan. Und der ist da hingefahren, ich glaube 1920 das erste Mal, und wollte eigentlich dort auch gern lehren. Und hat auch bei Gropius vorgesprochen, so, hallo hier, ich, De Stijl. Aber Gropius wollte ihn irgendwie nicht. Und das muss Doesburg geärgert haben, weil der ist dann nach Weimar gezogen 1922 und hat sich einfach da eine Wohnung gemietet und ein Privatatelier aufgemacht und gesagt, so, ich gebe jetzt die Style-Kurse. Und vom Bauhaus sind die alle hingelaufen.
Nein. Und das ist ja eine Kampfansage.
Total.
Das also ist ja nur gut.
Es ist so krass. Es gibt eine Postkarte.
Nach Weimar. Ich meine, aber es gibt echt viele andere Städte, wo man hinziehen könnte. Nein.
Und es gibt so eine geile Postkarte von dem Schulgebäude, oder ein Foto ist es wahrscheinlich, keine Postkarte, ein Foto vom Schulgebäude, Bauhaus Weimar, wo überall nur De Stijl, De Stijl, De Stijl, De Stijl, das ist wie so eine Übernahme, eine feindliche Übernahme. Es war wohl wirklich so. Die Studierenden haben dann auch von der De Stijl-Zeitschrift dauernd Sachen ausgeschnitten und stimmt, sich an die Wand gehängt. Und Gropius musste das dann verbieten, weil dann schon auch das passiert ist, was er eigentlich nicht wollte. Ein Einfluss, der so alles überdeckt. Plötzlich sah alles so ein bisschen nach De Stijl aus. Mhm. Also man kann das gut erkennen, ab wann das anfängt. Das ist eben dann, wenn Doesburg dort ist.
Natürlich sind die total empfänglich dafür gewesen.
Total. Und das ist ja auch 80. wieder, der Doesburg war ja auch wieder ein ganz anderer Typ als Itten. Der ist immer mit so Anzug rumgelaufen und mit einem Zylinder. Da gab es dann auch so eine Karikatur in der Zeitschrift, die ich ganz geil finde, die heißt Der Distelseher, wo eben Itten und Doesburg als Gegensatzpaare dargestellt werden. Und Itten ist halt so ein nackter Mensch, so ganz hippiemäßig mit so einer Distel in der Hand, weil es diese berühmte Geschichte gibt, dass Itten gesagt hat im Vorkurs, zeichnet eine Distel. Und dann fangen die an, die Distel zu zeichnen und dann sagt er, nein, also so stelle ich es mir vor, hier ist jetzt die Distel, jetzt fass die Distel an und das, wenn du mit dem Gefühl, wie das wehtut und wie die Distel sich anfühlt, dann malst du es nochmal und so. Und Doesburg ist halt dargestellt nur in so Quadraten. Ich habe das Bild, das zeige ich dir jetzt schnell. Das schneide ich wahrscheinlich eher, das ist zu langweilig, aber weil es einfach so geil ist.
Ich habe über Itten, der war ja auch Lehrer von meinem Uropa und der war ja Anhänger dieser Lebensreformbewegung, ne? Und weißt du was, ich gestern, kennst du Karl Wilhelm Diefenbach, den Maler?
Ja, der Name ist
so. Das war ja so der Vorreiter in Deutschland mit der Lebensreformbewegung, der auch nur in so Kutte und Sandalen rumgelaufen ist und so auch so eine richtige Sekte eigentlich um sich herum gegründet hat, so ein bisschen, ehrlich gesagt, wie er das auch gemacht hat. Wow. Ach, witzig. Und dann ist Theo van Doesburg verkleidet auf den Faschingsball vom Bauhaus gekommen. Eigentlich ist es ja ein Mittelfinger, den er den da.
Total, das ist so geil. Also das gehört für mich so zu den Geschichten, das kannst du dir nicht ausdenken. Wenn du das in einem Film siehst, denkst du, nee, also bitte, da habt ihr jetzt aber ordentlich.
Das ist ja eine persönliche Fehde, die der da angefangen hat. Das ist ja wirklich Beef in der Kunstgeschichte. Ist Theo van Doesburg mit seiner Familie mit dahin gezogen? Stell dir mal vor, der sagt zu seiner Frau so, pass mal auf. Das ist so ein Vogel, der will mich da nicht haben. Ihr zieht jetzt hier schön mit mir mit, nur damit ich so eine persönliche Geschichte um abstrakte Formen führen kann. Meine, wie wahnsinnig
doch,
muss man sein?
Doch, seine Frau ist mitgezogen, doch. Die ist auf alle Fälle mitgezogen. Naja, ich meine, der hatte halt eine Agenda, ja. Also der wollte diese Kunst, an die er so geglaubt hat, in die Welt hinaustreiben.
Ja, aber er hatte auch Bock auf Stress. Also ganz offensichtlich.
Wahrscheinlich schon. Aber das Geilste an der Geschichte ist ja, dass das ja funktioniert hat. Also der hat es ja auf eine Art so ein bisschen unterwandert. Und ich weiß nicht, ich will gern dran glauben, dass Gropius das schon beim Bewerbungsgespräch sozusagen gemerkt hat, dass dieser Mann das Bauhaus kapern will.
Wäre das so schlimm gewesen?
Ja, weil Gropius wollte ja eigentlich schon eine Variety. Also er wollte, dass es nicht wie in der Akademie ist, wo alle genauso malen wie der Herr Professor, sondern er wollte diesen jungen Leuten viele Einflüsse mitgeben. Und
aber nur weil Theo van Doesburg offensichtlich eine Ästhetik gefunden hat, die allen gefallen hat, ist er ja kein negativer Einfluss eigentlich, oder?
Nee, aber wenn der so einer war, der sagt, es gibt nur eine Kunst und das ist meine, und das war ja schon bei De Stijl so. Also De Stijl hat halt genau das gemacht und dann auch nicht viel mehr.
Wie so oft kamen also mehrere Faktoren zusammen, die zur Veränderung führten. Die 1923 proklamierte Einheit von Kunst und Technik blieb dem Bauhaus jedoch erhalten und wurde zunehmend zu einer Art Markenkern. Was das für die Gestaltung und das vielbesungene Bauhausdesign heißt, erkunden wir beim nächsten Mal. Ein Jahr später, 1924, entstanden nämlich zwei besonders berühmte Bauhausentwürfe von Marianne Brandt und Wilhelm Wagenfeld, denen wir dann auf den Zahn fühlen wollen. Wer übrigens noch mehr von Jakobs Sicht auf die Kunst erfahren möchte, dem sei sein neues Buch ans Herz gelegt. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst.
Cool, dass ich dieses Thema habe, weil ich weiß, bis zu meinem Tod, und ich hoffe, dass ich alt werde, wird es immer Thema sein, weil es jeden Lebensbereich berührt, weil es alles irgendwie miteinander zu tun hat und weil dieser Kosmoskunst so gigantisch ist und so unergründlich und bereichernd, dass ich dankbar bin, Kunst und Comedy zusammengebracht zu haben, weil ich glaube, dass dieses Thema nie versiegen wird. Und vielleicht ist das ein gutes Schlusswort.
Das war das schönste Schlusswort auf der Welt, ey. Oh mein Gott.
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus.